Für dieses Wort Knospenzustand lässt sich eine gute Erklärung finden. Genauso wie im Frühling eine Knospe darauf hindeutet, dass hier eine mögliche oder potenzielle Blume ist, so deutet dieser Begriff, wir haben im menschlichen Leben ein Knospenbewusstsein darauf hin, dass hier eine Möglichkeit gegeben ist zu einer Entfaltung des Bewusstseins. Bei einer Knospe sieht man noch keine Blüte und man riecht noch keinen Duft. Es ist halt eine Blüte in einer ganz, ganz potenziellen Form, noch nicht entwickelt, eine schlafende Form, könnte man sagen. So ist auch bei vielen Menschen das spirituelle Bewusstsein ganz und gar bedeckt. Es ist noch nicht deutlich sichtbar. Deswegen der Begriff Knospenbewusstsein. Das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass der Mensch sich bewusst um eine erlebte Verbindung mit Gott bemühen kann, die er auch dann erfahren kann. In Trier hatte ich ein Beispiel gegeben. Stellt euch diesen Daumen einmal vor. Es ist nicht der schönste Daumen im Universum, aber es ist mein Daumen und wird von mir mit einer beträchtlichen Anhaftung behandelt. Wenn jetzt dieser Baum durch einen Unglücksfall vom ganzen Körper getrennt ist und auf dem Boden liegt, würde der gleiche Daumen, der sonst recht unbemerkt ist, ein Anlass zu Schrecken und vielleicht sogar Entsetzen sein. Die menschliche Lebensform ist so wie ein abgetrennter Daumen. Solange wir nicht in Verbindung gekommen sind mit Gott, haben wir nicht die Möglichkeit der menschlichen Lebensform voll und ganz wahrgenommen. Wir sind noch getrennt von unserem ursprünglichen spirituellen Energieversorgung. So, wenn das ein Mensch, der also noch nicht dazu gekommen ist, so sehen es die Vedas jedenfalls, seine Verbindung mit dem Höchsten zu suchen, solch ein Mensch hat ein Bewusstsein, das bestenfalls in der Knospenstufe ist. Das ist noch nicht richtig entfaltet. Jemand, der sich anfängt, bewusst darum zu bemühen, diese Verbindung wiederherzustellen und diesen getrennten Zustand zu beenden, er kann, wie wir erfahren, als ein Mensch betrachtet werden, dessen Bewusstsein im Blütenbewusstsein ist. Und jemand, der schließlich das Ziel des menschlichen Lebens ganz und gar erreicht hat, das heißt, Gottes Bewusstsein erlebt und verspürt, bei ihm ist es so, dass das Bewusstsein in einer voll erblühten oder aufgeblühten Form da ist. Das Ziel unserer Bewegung, wir heißen ja Krishna-Bewusstseinsbewegung, ist es, Menschen dazu zu verhelfen, dass ihr Bewusstsein voll und ganz erblüht, dass sie sich voll und ganz bewusst werden über ihre Verbindung mit dem Höchsten. Das ist nicht immer einfach und eine Bewegung wie die unsere hat viele Mitglieder, die dieses aus dem Auge verlieren. Solche Mitglieder setzen sich irgendwo fest in die Nischen, die eine Institution gibt, aber können nicht dazu kommen, tatsächlich ihr spirituelles Potenzial voll und ganz zu entwickeln. Ich möchte in meinem Vortrag heute sprechen über spirituelle Ermächtigung, nämlich darüber, wie es für uns möglich ist, nicht einfach nur uns irgendwie zu situieren in einer Institution, einer Hare Krishna-Bewegung oder einer Bewegung fürs Christentum, sondern wie es darüber hinaus möglich für uns ist, eigentlich das Ziel unseres Lebens zu erlangen, nämlich wirkliches, vollerblühtes, Punachita Chetana, voll erblühtes Bewusstsein. Das ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube, dass manche meiner Zuhörer unter Umständen aus einer Lethargie erweckt werden können, ein gesundes Zeichen ist für das spirituelle Erwachen. Einen nächsten Punkt möchte ich auch noch machen, warum wir immer den Hare Krishna Mahamantra chanten. Das heißt, dass dieses Chanten einer spirituellen Klangschwingung sehr machtvoll ist und wird deswegen verglichen mit den Strahlen eines Mondes. Der Mond wenn er strahlt, kann eine bestimmte Art von Lotusblume, man nennt sie die nachtblühende Komuda oder die nachtblühende Lotusblume, zum Erwecken bringen. Die Strahlen haben die Kraft, so heißt es, wie sanfte Hände die Lotusblume zu entfalten. Genauso kann das Chanten oder Singen des Hare Krishna Mahamantras unser Bewusstsein, was vielleicht noch wie eine Knospe ist oder erst langsam dabei ist zu erblühen. Dieses Chanten des Hare Krishna Mantra kann, wenn es ernsthaft und aufrichtig ausgeführt wird, dazu für sorgen, dass die Knospe erblüht und wir mehr im Gottesbewusstsein verankert sind oder im Krishna-Bewusstsein, wie wir sagen. Ich möchte deswegen euch bescheiden bitten, noch einmal mit mir zusammen zu chanten. Ich werde eine ganz, ganz schöne Raga chanten. Die ist ganz, ganz einfach. Ein bisschen passt sie in die Frühlingszeit, die Vasant-Zeit herein. Sie hat etwas Besinnliches und ich würde fast sagen sogar Meditatives. Und ich möchte euch bitten, eine Bemühung, eine bewusste Bemühung zu machen beim Chanten. Euch zu fixieren auf die Klangschwingung und die sanften Hände des Mantras in eurem Herzen wirken zu lassen, sodass das Bewusstsein ein wenig mehr sich entwickelt, als es ohnehin schon der Fall ist. Und zwar wollen wir, das ist jetzt etwas Musik entfernt, das hört ihr nicht.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvashesha Shunyavani Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Shari Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Vor einiger Zeit schickte mir ein Freund einen Brief und in dem Brief hat er ein Zitat hineingesetzt, was ich heute sehr gerne wiederholen möchte, weil es eine Art Ausgangspunkt sein kann für unsere Betrachtung zum Thema spirituelle Ermächtigung oder Ermächtigung im spirituellen Leben. Das müssen wir vielleicht noch sehen. Ich weiß nicht, was du heute noch alles beabsichtigst, Gurd Shanta. Ich glaube, das ist jetzt erstmal richtig versorgt. Das Thema mit dem Haribol. Das Thema, was wir heute betrachten wollen, spirituelle Ermächtigung, hat nämlich eine ganz große Relevanz für unser eigenes Leben. Und ich dachte, dass wir, weil wir aus dem westlichen Hintergrund kommen, ganz gerne mal einen westlichen Autor hören wollen zu diesem Thema. George Bernard Shaw sagte einmal, wahre Freude im Leben ist sich ganz verbunden zu fühlen mit etwas, was man als höheren Sinn erkannt hat. Eine Naturkraft zu sein, statt ein fiebriges und selbstsüchtiges Schmerzbündel, das sich darüber beklagt, dass die Umwelt ihm nicht den Gefallen tun will, es ihm recht zu machen. So ein bisschen poetisch ausgedrückt. Viele Menschen heutzutage sind ein kleines fiebriges Schmerzbündel nach dieser Beschreibung, die sich beklagen über das Wetter und über die Ungerechtheiten, die ihnen von den Mitmenschen oder vielleicht von der Politik oder dem Arbeitsamt zugefügt werden. Und sind deswegen nicht in der Lage eigentlich,
ein wirkliches freudvolles Dasein zu führen. Im Gegensatz dazu wird hier von jemandem gesprochen, der einen höheren Sinn der erkannt hat und auch mit Gesetzmäßigkeiten verbunden ist, die es ihm erlauben, diesen Sinn zu erreichen. In meinen zahlreichen Reisen durch Deutschland und der Schweiz, aber auch durch Kroatien und auch seit neuestem Israel, habe ich immer wieder verschiedene Arten von Menschen getroffen, die ich heute gerne in zwei Arten von Gruppen einteilen möchte. Diejenigen, die sehr stark an sich arbeiten, um ein höheres Ziel zu erlangen, und diejenigen, die sich einfach abgefunden haben in ihren Lebensumständen und mehr oder weniger unzufrieden in einer Art Trott sich beschäftigen, der zu einer zwingenden Dynamik geworden ist. Im spirituellen Leben kann es auch geschehen, dass man, sagen wir, schon seit so langer Zeit eine bestimmte spirituelle Praxis macht, aber noch nicht erlebt hat, dass sich etwas getan hat in Sachen Transformation, und man auch dann diese spirituelle Praxis nicht mehr als so belebend empfindet und nicht mehr so interessant und inspirierend. Ich möchte also heute auch zu zwei Arten von Menschen sprechen. Die Menschen, die, sagen wir mal, im Materialleben vertieft sind und nach spirituellen Alternativen suchen, aber auch die Menschen, die schon eine spirituelle Praxis angenommen haben, trotzdem aber das Gefühl haben, dass sie noch nicht an ihr Ziel angekommen sind und noch nicht eine Kraft der Natur geworden sind oder, sagen wir mal, ein Teil von einem höheren Plan. Diese beiden Menschen möchte ich heute ansprechen. Aber um euch ein wenig auf das Thema einzustimmen und euch aus der Hamburger Alltagswelt abzuholen, möchte ich ganz zuerst einmal eine kleine Geschichte erzählen. Man sagt mir nach, ich bin der Geschichtenonkel und ich möchte das hier auf keinen Fall enttäuschen, diese Erwartung vielleicht, die in mich herrscht, oder dieses Bild, was besteht. Es gab einmal eine Adlerin oder ein Adlerweibchen, hoch am Himmel flog, eines Tages dann aber auf Jagd ein bisschen tiefer ging und einen fürchterlichen Schock erlebte. Das Adlerweibchen sah nämlich etwas, was es noch nie gesehen hatte. Ein Brahmana, der sich nach dem Essen nicht die Hände wusch. Und so war sie völlig erschreckt und verlor aufgrund des Schreckens ihr Ei. Das Ei, so wird berichtet, fiel in einen großen Heuhaufen hinein und das Adlerweibchen war also so gestört, dass es einfach weiterflog den hohen Adlerhorst entgegen, wo es lebte. Ein Huhn hatte das gesehen und nahm das Ei aus dem Haufen heraus und brütete jeden Tag ein bisschen auf dem Ei herum. Bis eines Tages, wie es nicht anders zu erwarten war, ein Tier daraus schlüpfte. Die anderen Hühner waren ein bisschen verwundert. Sag einmal, du hast aber ein interessantes Huhn als kleine Tochter oder kleinen Sohn. Ja, sagte das Huhn, ist es nicht charismatisch mit der Nase und all dem. Bald nahmen die Hühner den jungen Adler als einen der ihren auf und wäre es nicht so gewesen, dass der Adler viel schneller wuchs als normale Küken, hätte niemand etwas gemerkt. Das junge Adlerkind wuchs heran, erst hatte es eine Spannweite von 50 Zentimetern, dann von 1 Meter, dann von 2 Meter und schließlich von 4,25 Meter. Die Hühner merkten, dass das etwas Ungewöhnliches war, aber weil der Adler sich als ein Huhn betrachtete, machte man sich keine Gedanken. Der Adler gackerte nämlich wie jedes andere ganz normale Huhn und pflegte es, seine Nahrung aus dem Hühnerkot zu sammeln, die Getreidekörner, die dort vom Bauern hingeworfen waren. Nun, eines Tages, ich muss dazu sagen, dass ich das Hühnervolk sehr wohl fühlte, denn die merkten bald, dass kein Bussard und kein Hühnerfalke mehr den Hühnerschwarm oder den Hühnerstamm, das Hühnervolk angriff, weil sie alle diesen speziellen Adler, dieses Adlerhuhn, könnte man sagen, sahen und sich nicht da anlegen wollten. Eines Tages nun begab es sich, dass der Adler ganz hoch am Himmel einen anderen Adler kreisen sah. Kreiste und kreiste. Und der Adler fühlte so eine Sehnsucht in seiner Brust und schaute auf den Adler und beschloss dann zum Weisesten unter den Hühnern zu gehen. Sag einmal, weises Huhn, sagte er, was ist denn das für jemand da oben? Och, sagte das weise Huhn, das geht dich nicht an, da brauchst du nicht nachzudenken. Dieses Geschöpf hat keine Relevanz mit dir, du hast damit nichts zu tun, schau einfach woanders hin, dann geht auch das sehnsüchtige Gefühl aus der Brust. Und das tat der Adler, und so lebte er Zeit seines Lebens einfach wie ein Huhn, weit unter seiner Kapazität. Er suchte sich Getreide aus dem Hühnerkot hervor, wie alle anderen Hühner das auch taten, und starb dann mit einem elenden Furz, wie ein Huhn es tut. Das ist das Ende meiner Geschichte. Nicht sehr positiv, ich weiß. Geht es nicht vielen von uns so, dass wir Möglichkeiten haben, die wir innerlich spüren als eine Art von Sehnsucht? Ich glaube, dass nur ganz wenige von euch, die heute sich hier zusammengefunden haben, zufrieden sind mit dem Lebensstil, den ihnen im Augenblick die materielle Gesellschaft vorleben kann. Viele von euch sind getrieben von einer inneren Sehnsucht, das Fliegen zu lernen und wie Adler frei am Himmel zu sein. Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, sagte einmal, dass sich jedes Lebewesen eigentlich nach der Unabhängigkeit und Freiheit des spirituellen Daseins sehnt. Doch wie vielen von uns gelingt es, diese Freiheit und diesen spirituellen Zustand des spirituellen Lebens auch tatsächlich in ihrem Leben zu verwirklichen? Das ist eine Frage, die bestimmt in sehr private Regionen eurer Psychologie eindringt, und deswegen möchte ich euch bitten, sie für euch selber zu beantworten und nicht für die Welt. Heute möchte ich gerne darüber sprechen, was für Möglichkeiten oder Hilfen uns von der vedischen Philosophie und dem vedischen Leben zur Verfügung stehen, Hilfen, die uns einfach ermächtigen können, unser volles spirituelles Potenzial zu nützen. In der Physik gibt es ein, oder nicht Physik, in der Biologie gibt es einen Satz, der auch im Yoga von großer Bedeutung ist, weil er ein Satz ist aus den Gesetzen des Lebens genommen. Höheres Sein ist immer eine Frage des höheren Verbundenseins. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, was ich bei meinem letzten Hamburg-Besuch schon gegeben habe. Stellt euch bitte mal ein Brett vor, welches in der Lage ist, ein Gewicht von 50 Kilogramm zu tragen. Wenn ich ein zweites Brett darüber lege, welches 70 Kilogramm tragen kann, wie viel meint ihr denn, können die beiden Bretter zusammentragen? Das eine trägt 50, das andere 70. Sehr oft hört man, ja, also 70 und 50, das kann ich auch zusammen addieren, du, das ist nicht besonders schwierig für mich. 120 Kilogramm. Doch das ist ein Irrtum. Das stimmt nicht. Ein Brett, was 50 und 70 Kilogramm einzeln tragen, kann zusammen, wenn sie so richtig zusammen, das heißt, wenn sie einfach nur übereinander gelegt werden und noch zusammen geleimt werden, nicht 120 Kilogramm tragen, sondern 400 oder 300 Kilogramm oder 400 Kilogramm. Ich habe das nicht mehr so genau in Erinnerung. Der Effekt, der hier eintritt, ist ein Effekt, der durch höheres Verbundensein, hat sich verbunden mit einem anderen Brett in diesem Fall, zusammentrifft. Man nennt diesen Effekt einen Synergieeffekt. Ich könnte auch ein anderes Beispiel geben aus der Musik. Vielleicht haben wir Violinisten unter uns. Wenn sich verschiedene Musiker in einem Orchester treffen, so kann die Gesamtwirkung ihrer Musik viel größer werden als die Einzelwirkung der einzelnen Instrumente, weil auch hier ein synergetischer Effekt auftritt, ein symphonischer Effekt, können wir musikalisch auch sagen, durch den nämlich die Summe der Fähigkeiten der einzelnen Bestandteile weit das übertrifft, was sie addiert ergeben. Es sind also, um es ganz vielleicht ein bisschen bildhaft auszudrücken, die richtige Verbindung stößt ein Tor auf zu einer völlig neuen Dimension und einer völlig neuen Erfahrung. Im spirituellen Leben versuchen auch wir, diese Verbindung zu verspüren, diese Verbindung mit Gott nämlich, durch die uns ganz und gar neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten eröffnet sind, als wir sie erlangen können. In dieser materiellen Welt, wollte ich sagen, versuchen viele Menschen, die Grenzen ihrer Möglichkeiten zu erweitern. Zum Beispiel sind viele von uns zu einer Schulausbildung gegangen oder einer Universitätsausbildung, weil sie sich davon versprochen haben, mehr Kenntnisse, mehr Informationen zu bekommen, die ihnen Möglichkeiten erschließen, die eben jenseits ihrer eigenen Grenzen liegen. Es gibt auch verschiedene Sportbegeisterte, die jeden Tag üben zu laufen und somit ihre Gesundheit ein bisschen erweitern wollen, gesunder und kräftiger werden wollen. Vielen Leuten ist bewusst, dass sie bestimmte Dinge tun können und so ihre Grenzen erweitern können. Doch es gibt nichts, was ein Mensch tun kann, was so sehr seine Grenzen erweitert oder ihn so sehr ermächtigt, wie die Verbindung mit Gott zu erlangen. Oder die, wie wir sagen in unserer Sprache, die Verbindung mit Krishna. Ein Spiritualist oder sagen wir mal ein geweihter Krishnas muss in seinem Leben diese Verbindung mit Krishna verspüren, weil durch diese Verbindung es ihm möglich ist, die Grenzen seines Egos hinter sich zu lassen und tatsächlich ein Teil zu werden in einem göttlichen Plan und jenseits seiner Grenzen sich aufzuhalten. Nun, ich möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt ein wenig über Krishna sprechen. Und zwar über jenen Aspekt Krishnas, mit dem wir uns tatsächlich verbinden können, hier in dieser materiellen Welt. Es gibt in der Bhagavad Gita, wird Krishna sehr ausführlich beschrieben, und dann im 10. Kapitel der Bhagavad Gita wird ein Aspekt Krishnas erwähnt, der ganz besonders wichtig ist für einen Menschen, der nach spiritueller Ermächtigung oder sagen wir mal nach einer spirituellen Verbindung sich bemüht. In diesem 10. Kapitel spricht Krishna von sich als der Überseele, die überall gegenwärtig ist. Mit dem Begriff Überseele oder im Sanskrit Paramatma ist jener Aspekt Krishnas gemeint, der gegenwärtig ist in jedem Atom. Die materialistisch orientierten Denker glauben, dass die Naturgesetze einfach zufällig geschehen, aber das ist nicht richtig. Sie werden verwaltet von der Überseele oder dem Paramatma, der in jedem Atom gegenwärtig ist. und dafür sorgt, dass die Naturgesetze der Anziehung und Abstoßung und so weiter, es gibt auch vier, in Kraft gesetzt werden. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, unter meiner Führung und Aufsicht steht die gesamte materielle Energie. Sie ist also von einem Gesetzgeber abhängig. Ein anderer Aspekt dieser Überseele ist, dass er sich auch im Herzen eines jeden von uns befindet. Ich sehe viele von euch mit dem Hamburger Ausdruck des Sauerstoffmangels ausgestattet. Wollen wir vielleicht ein Fenster ganz kurz öffnen, Werner, dass wir ein bisschen noch eine aufmerksamere Zuhörerschaft haben als ohnehin schon. Danke. Dieser Aspekt Krishnas als Überseele ist gegenwärtig im Herzen eines jeden und von ihm kommt Erinnerung, Wissen und Vergessen. Jeder von uns hat davon Erfahrung gemacht. Ihr kennt es bestimmt, wenn ihr versucht, euch an etwas zu erinnern und ihr kommt nicht so schnell drauf. Plötzlich, zack, ist die Erinnerung da, als würde euch ein Einfall gegeben werden. Komponist Mozart spricht davon, dass er auf einem Spaziergang plötzlich die ganze Sinfonie und das ganze Musikwerk bekommt, wie eine Art Geschenk, was ihm gegeben wird. Kennt ihr diese Funktion der Überseele, dass plötzlich eine Art Erkenntnis da ist, eine Lösung für ein Problem? Und sei es nur die Frage, soll ich nach Mallorca auf Urlaub gehen oder auf den Timmendorfer Strand? Nicht? Plötzlich, zack, ist diese Inspiration da und man weiß, das ist jetzt das Richtige. Da brauche ich nicht mehr lange zu spekulieren, das mache ich. Und meistens stimmt das auch so. Ganz besonders für jemanden, der im spirituellen Leben da ist, oder beschäftigt ist, will ich mal sagen, wird diese Überseele aktiv. Krishna sagt das in der Bhagavad Gita, diejenigen, die sich auf dem spirituellen Weg bemühen, ihnen gebe ich aus Mitleid heraus das Wissen, durch das sie zu mir kommen können. Und er sagt dann weiter, Krishna sagt, spricht hier praktisch von Erleuchtung, die von ihm in Gang gesetzt wird. Ich habe mich vor zwei Wochen ein bisschen mit den Erleuchtungsbeschreibungen in den verschiedenen Traditionen auseinandergesetzt. Und da findet man bei den Sufis, auch bei den Christen und natürlich in den ganzen asiatisch ausgeprägten spirituellen Wegen immer wieder, dass diejenigen, die von Erleuchtung sprechen, von einer Art Licht sprechen, die plötzlich ihnen eine Art Weisung gibt, mit der sie dann ihre Fragen lösen können. Alles ist klar nach dieser Erleuchtung. So wird das beschrieben. So, wie wir aus der diese Erleuchtung oder diese Erkenntnis wird von der Überseele, die in jedem Herzen gegenwärtig ist, gemacht. Darf ich jetzt zusammenfassen? Es gibt zwei. Krishna als die Überseele ist in zwei Aspekten in der materiellen Welt gegenwärtig. Einmal als derjenige, der die Kraft und die Energie gibt, damit die Abläufe dieser materiellen Welt geschehen können. Und zweitens ist die Überseele derjenige, von dem Erkenntnis und Erleuchtung und Wissen im kommen. Wenn wir von spiritueller Ermächtigung sprechen, geht es uns um diese beiden Dinge. Wissen, mit der man Zusammenhänge verstehen kann, die bis dahin nicht verstanden wurden. Und zweitens auch eine Kraft oder eine Energie, die man verspürt, durch die man Tätigkeiten ausüben kann und auch Aufgaben bewältigen kann, die man bis dahin überhaupt nicht anpacken konnte. Das ist, was wir mit Ermächtigung meinen. Ein gutes Beispiel von jemandem, der sich mit dieser Überseele in Kontakt setzte, ist erstaunlicherweise der Weltenschöpfer Brahma. Ich möchte jetzt meine skeptischen Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, ganz kurz mit mir einen Ausflug in die fast mystische Geschichte der Vedas über die Weltenschöpfung zu machen und einfach mal zuzuhören, was für Prinzipien dort wirken, sodass man unter Umständen diese gleichen Prinzipien wiedererkennen kann und sogar benutzen kann in seinem eigenen spirituellen Leben. Also, ich erzähle es einfach jetzt so, wie es in dem Srimad Bhagavatam erzählt wird. Ein klassisches Beispiel von Ermächtigung. Brahma, so heißt es, nahm seine Geburt auf einer kosmischen Lotusblüte, die in der Dunkelheit wuchs. Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Zeit. Es gab keine materiellen Elemente. Es gab keine Substanz, die wir als Materie bezeichnen können. Es gab auch nicht die drei Wirkungskräfte, die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Es gab nur Dunkelheit um Brahma herum. So, ich glaube, jeder von uns kann ganz leicht nachvollziehen, wie es Brahma zumute war. Er wollte herausfinden als erstes, wo er denn herkam und was es denn außerhalb der Dunkelheit noch gab. Und so schaute er um sich herum, sah auf einer kosmischen Lotusblume da, und wie es wohl ganz natürlich ist für den empirischen Geist, ging er in den Stängel dieser Lotusblume hinein, um herauszufinden, was denn am Ende dieser Lotusblume zu finden sei. Aber er fand nichts, gar nichts. So kehrte er wieder an den Ausgangspunkt seines Forschens zurück und hörte in seine Verwirrung hinein zwei Silben. Tapa. Das hörte er so. Er war nicht sich genau bewusst, wer diese Silben gesprochen hatte und wie sie von ihm gehört wurden. Aber er hörte diese Silben, die eine Art Anweisung oder Instruktion darstellten. Übe dich in Meditation. So versank er. Und nach einiger Zeit der Meditation nahm er die allgegenwärtige Überseele da wahr. Er sah, wie Krishna als Paramatma in jedem Universum gegenwärtig war, aber auch in jedem Atom. Und er hatte diese unglaubliche, sagen wir mal, diese Verwirklichung, dass die ganze materielle Natur zusammengehalten wurde durch ein, sagen wir mal, durch eine göttliche Kraft, was ihn sehr glücklich machte. Und dann hatte er weiter eine unglaubliche spirituelle Vision, die aber das Fassungsvermögen von den meisten meiner Zuhörer und Zuhörerinnen viel unter Umständen übersteigt. Wir werden darüber sprechen am Donnerstagabend für eine Gruppe von ganz Interessierten. Aber hier möchte ich nur sagen, er hatte eine Offenbarung und bekam dann sogar Unterweisung, wie er den Pfad des spirituellen Lebens zu gehen hätte. Aber davon später. Was für uns hier wichtig ist, ist, dass er zunächst einmal sah, Gottes Gegenwart überall sah, und zwar ganz direkt, als sah er Krishna, wie er zusammen alles zusammenhielt. Es gibt auch in der modernen Physik solche interessanten Erfahrungen und Erlebnisse, dass alles durch ein Gesetz zusammengehalten wird, aber die modernen Physiker aus Mangel an spiritueller Erkenntnis sehen nur das Gesetz und nicht den Gesetzesgeber. Sie sehen nicht die Überseele hinter allem. Ich möchte euch gerne einen Versuch schildern, sodass ich eben nicht zu spirituell abgehoben erscheine, indem das, was Brahmas Sicht entsprach, nämlich dass Gott alles zusammenhielt, wie das in der Physik aufkommt. diese Erkenntnis. Diese Physik, diese Erkenntnis, oder sagen wir mal, dieser Versuch, den ich euch erzählen möchte, wurde von einem Physiker namens David Bohm gemacht, der sozusagen der Guru für diese neuzeitlichen Physiker ist, wie Sheldrake und den Boulevardphysiker Capra und so weiter. David Bohm stellte eine Behauptung auf, dass es in der gesamten Welt eine innewohnende Ordnung gibt, in Englisch Implicit Order. Nicht? Was er damit sagte, war, dass eben die Erscheinung, wie wir sie hier sehen, wenn wir tiefer schauen, eine innere Ordnung oder Gesetzmäßigkeit haben, die ihnen zugrunde liegt. Und um so ein bisschen das zu zeigen, machte er folgendes Experiment. Er nahm ein transparentes Glasfass und tat das mit einem transparenten Öl oder Fett auffüllen. Und in die Mitte dieses Fasses und des Öls injizierte er einen Tintentropfen, einen größeren Tintentropfen, vielleicht ein Tintenklacks, wie man hier sagt. Und dann ließ er das Fass rotieren und wie nicht anders zu erwarten, breitete sich dieser Tintenklacks durch das Fass aus, indem sich schlierenhafte Fäden bildeten, die wie die Arme eines Polypens so durch das Fass hindurchgingen. Nicht ganz chaotisch sah es aus, ganz willkürlich zunächst einmal. Dann wurde das Fass langsam angehalten, das rotierende Fass, und in die entgegengesetzte Richtung zum Rotieren gebracht. Und jetzt sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das weiterverwehrt wird, das Netz dieser Tintenschlieren. Aber was geschah war, dass ich, das ist ganz verrückt, die Tintenschlieren zurückbildeten. Sie nahmen den gleichen Weg, den sie genommen hatten, als sie sich ausweiteten und ausbreiteten im Fass, nur rückwärts. Sie gingen den Pfad rückwärts zurück und sammelten sich dann alle, oh Wunder, in dem kleinen Tintenklacks, der da der Ausgangspunkt gewesen war. Das ist ein Beispiel, es gibt auch andere, die mir allerdings nicht so vertraut sind wie dieses hier, welches da David Bohm dafür gab, dass eben nichts zufällig geschieht, sondern dass es eine innewohnende Ordnung gibt im Kosmos, die Vorgänge im Kosmos regulieren und überwachen. So, Physiker, und es gibt viele davon heutzutage, sind der Überseele ein bisschen auf die Spur gekommen. Allerdings sehen sie nur ihre Fußstapfen in der Materie. Ähnlich wie ein Mensch, der in einer Winterlandschaft vielleicht Fußtapfen sieht, die gehen, aber noch nicht die Person erkannt hat, so sehen die Physiker oder die intellektuellen Spekulanten, könnte man sie auch nennen, also könnte man diese Art von Menschen nennen, nur Hinweise auf Krishnas Gegenwart in der materiellen Natur. Er selbst jedoch bleibt der ewig unnahbare Faktor, der sich jenseits der Reichweite ihrer Sinne und auch der erweiterten Sinneswahrnehmung befindet, also durch Mikroskope und andere Instrumente erweiterte Sinneswahrnehmung. So im spirituellen Leben ist es möglich, diese Überseele persönlich zu begegnen und von ihr mit Wissen und mit Kraft ausgestattet zu werden, sodass ein Mensch, der auf dem spirituellen Pfad wirklich Verbindung anstrebt, auch das Gefühl hat, diese Verbindung im Leben zu verspüren. Wie ich anfangs gesagt habe, denke ich, dass es wichtig ist, diese Kraft zu verspüren und dieses Wissen zu verspüren in dem eigenen spirituellen Leben. um tatsächlich auch etwas zu machen mit uns. Sonst kann es sein, dass wir bleiben wie der Adler, der unter den Hühnern lebte, völlig in Unkenntnis über seine Fähigkeiten zu fliegen und völlig gehindert eigentlich durch diese Unkenntnis, völlig gehindert darin, seine eigentliche Kraft des Fliegens auch tatsächlich zu nutzen. Wir hatten gerade vor einer Woche vielleicht jetzt erst, ein Fest gefeiert, zu dem auch einige enthusiastische Hamburger gekommen waren. Wir hatten dieses Fest auf Radhadesh gefeiert, es war ein Erscheinungstag von Lord Nityananda. Viele, die daran teilgenommen hatten, an diesem Festival, was auch sehr intensiv gewesen sein soll, habe ich gehört, haben davon berichtet, wie es ihnen schien, dass sich plötzlich eine neue Dimension öffnete, eben durch die Barmherzigkeit von Nityananda Prabhu. Wir im spirituellen Leben, die, wie soll ich mich ausdrücken, gerne ermächtigt werden möchten und sagen wir mal in Kontakt kommen möchten mit Krishna, um mehr Wissen zu haben und auch mehr Energie für unsere Tätigkeiten, wissen, dass wir in erster Linie auf ein Gnadengeschenk hoffen. Ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Wir können, wenn wir von echten spirituellen Leben sprechen, eigentlich nur von einem Abenteuer sprechen, wo die einzelnen Gesetzmäßigkeiten und die einzelnen Dinge, die geschehen mit uns oder in unserem Leben, nicht unbedingt unter unserer Kontrolle stehen. Auch ein spiritueller Vorgang kann letztendlich, wie soll ich mich ausdrücken, erst dann erfolgreich werden, wenn Krishna dieses Gnadengeschenk oder diese Kripa, sagt man, auch gibt. Diese Kripa oder dieses Geschenk, diese spirituelle Ermächtigung, weilt im Herzen von ganz besonderen Persönlichkeiten. In einem unserer Werke, der Anhänger der Goswamis, wird gesagt, dass die Kripa Shakti, es wird richtig von Shakti gesprochen, diese Kripa Shakti von Krishna investiert ist im Herzen der großen Geweihten, wie Srila Prabhupada, die über diesen Planeten wandeln. Wenn es uns möglich ist, in Kontakt zu treten mit solch einem großen Geweihten und unter seiner Obhut zu lernen und zu handeln in unserem Leben, wird es leichter möglich sein für uns, diese Kripa Shakti zu erreichen. Zum Abschluss möchte ich noch einen weiteren Punkt gerne machen. Ich saß einmal in einer Vorlesung von Bhakti Bhushan Maharaj, der hier auch unlängst, glaube ich, war. Also er hatte mir gesagt, dass er nach Hamburg kommen würde. Und ich nehme an, dass es auch geglückt ist. Und ich hatte ihn gefragt, was ist dein Verständnis von spiritueller Ermächtigung im Leben? Und er hatte mir eine sehr schöne Antwort gegeben, die ich unbedingt hier noch präsentieren möchte. Er sprach davon, dass es wichtig ist für jeden von uns, nicht so ein, sagen wir mal, nur zu warten und zu warten und zu warten oder dass so eine spirituelle Kraft in mysteriöser Weise auf uns, in unser Leben hineingeht. Was wir lernen müssen zunächst einmal, ist unseren Kreis, den wir jetzt haben, also das, was wir jetzt bereits tun im spirituellen Leben, mit Leben zu füllen und auszufüllen. Und als ich diese Antwort hörte, fand ich es eigentlich sehr, sehr relevant, so als Lebenstipp könnte man fast sagen. Es gibt für jeden von uns zwei Kreise. Einmal den Kreis, auf den wir Einfluss nehmen können, und dann den größeren Kreis von den Dingen, die uns in irgendeiner Weise betreffen. Zum Beispiel betrifft uns der Euro in irgendeiner Weise. Wir werden irgendwann mal unser Geld der Inflation preisgeben. Ich glaube, es klingt fast wie eine politische Meinung zum Euro. Also wir werden irgendwie unser Geld mal umtauschen. Es betrifft uns. Das Mistwetter von Hamburg betrifft uns in irgendeiner Weise. Zumindest als wir hier aus dem Auto stiegen, wurden wir gleich von einem wohlbekannten Schauer überwältigt und haben gedacht, wir sind angekommen in Hamburg. Das kennen wir. Es gibt andere Dinge, die uns betreffen. Helmut Kohl betrifft uns in irgendeiner Weise. Mit den Entscheidungen, die dort gemacht werden, da werden wir auch betroffen. Zum Beispiel die Krankenversicherungen, die ja jetzt ihre Leistungen ein bisschen verkürzt haben. Das betrifft uns auch, also zumindest wenn wir beim Zahnarzt sitzen. Neulich hatte ich da auch mich mal mit befassen müssen. Diese Dinge jedoch, die uns betreffen, die zum äußeren Kreis gehören, über die ich hier spreche, sind Dinge, die wir nicht direkt beeinflussen können. Es gibt aber einen Kreis, der viel, 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 viel kleiner ist, den wir durchaus beeinflussen können. Nämlich das, was wir in der nächsten Zeit tun, das, was wir in der nächsten Zeit lassen, das, was wir an Literatur lesen oder nicht lesen, die Art und Weise, wie wir unsere spirituelle Praxis ausüben und so weiter. Viele, viele Menschen befinden sich ein ganzes Leben in dem Kreis der Dinge, auf die sie überhaupt keinen Einfluss nehmen können und ärgern sich die ganze Zeit. Sie sind so, wie gesagt, ich finde das so schön gesagt, ich hoffe, das regt euch nicht auf, diese Formulierung, ist ja nicht meine eigene. Sie sind ein fiebriges und selbstsüchtiges Schmerzbündel, das sich darüber beklagt, dass die Umwelt ihm nicht den Gefallen tut, es ihm recht zu machen. Nicht? Das sind Menschen, die sind immer, wie soll ich mich ausdrücken, so außerhalb von sich und weit weg von sich. Na, im spirituellen Leben ist wichtig, dass wir erkennen, wo ist denn das, was ich tun kann? Was ist denn in meinen Möglichkeiten zu verbessern? Und sich darauf total zu konzentrieren. Wenn man das lernt, dieses einfache kleine Geheimnis, wird man plötzlich sehen, wie der Kreis, auf den man einen Einfluss nehmen kann, wächst und wächst und wächst. Und wie man rüber weg wächst sogar, über das, was einem von außen vielleicht bisher gestört hat. Menschen, die einem auf die Nerven gefallen sind, oder der Nachbar, der immer zu laut seine alten Schlager von vor 50 Jahren spielt und so weiter und so fort. Für jemanden, der anfängt, gerade im spirituellen Leben, das ernst zu nehmen, was er jetzt schon bekommen hat und was er jetzt an Möglichkeiten, an Service-Möglichkeiten hat und da seine ganze Kraft hineingibt, der wird merken, wie plötzlich, ohne dass er es so direkt wahrnimmt, diese göttliche Kraft einsetzt. Dass er von Krishna, vom Innen heraus, mehr Wissen bekommt, als er bisher gehabt hat. Weisungen, die ihm helfen, seine Grenzen zu überwinden. Und auch die Kraft, Unterweisungen, die vielleicht bisher ein bisschen schwierig auszuüben waren, mit einer größeren Leichtigkeit und Entspanntheit auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Zum Schluss von meinen Ausführungen möchte ich euch alle inspirieren und ermutigen, diesem spirituellen Leben euch mehr zuzuwenden, aktiver zu werden. Viele meiner Gottbrüder haben das Gefühl, dass wir in eine bewegte Zeit hineingehen, eine Zeit, die auch uns bewegen wird, die einzelnen Mitglieder der Hare Krishna Bewegung und auch natürlich die ganze Umwelt um uns herum. Genauso wie ein Baum, der darauf angewiesen ist, seine Wurzeln tief ins Erdreich zu tun, ist es für einen jeden von uns auch wichtig, sich tief zu verankern und zu verwurzeln. Denn wir gehen in eine Zeit hinein, die in den Vedas als Kali Yuga beschrieben wird. Also ein Zeitalter von wo einfach die Lebensmöglichkeiten reduziert werden. Mir ist das so stark aufgefallen. Ich war jetzt für einige Zeit in Abenteuer gewesen und habe hauptsächlich mich spirituellen Übungen hingegeben und bin jetzt das erste Mal wieder unterwegs und jetzt muss ich mich erstmal dran gewöhnen, wieder in der Kali-Yuga-Atmosphäre zu sein. Und Hamburg ist da ein fantastischer Anfang. Das ist einfach sehr plastisch, sehr greifbar alles. Ja, gut, Hare Krishna, dann bin ich an ein nachdenkliches Ende gekommen. Aber ich möchte nochmal für euch zusammenfassen, um was es mir heute ging. Mein Thema war die spirituelle die Ermächtigung im spirituellen Leben, die ganz genau bedeutet, dass man mehr Wissen bekommt und mehr, wie soll ich mich ausdrücken, mehr spirituelle Kraft. Samvit und Kladini Shakti heißt es im Sanskrit, das sind die Komponenten der Bhakti Shakti. Und wir können diese Kraft bekommen von Krishna, der überall gegenwärtig ist, als die allgegenwärtige Überseele oder die innewohnende Ordnung, die tiefe Ordnung, wie es auch heißt. Jemand, der den spirituellen Pfad begeht, kann diese, mit diesem, dieser höheren Energie in Kontakt treten. Ein Beispiel, was gegeben wurde, ist Brahma, der sich in die Meditation vertiefte und dann diese Erkenntnis hatte, die ihm schließlich die Schöpfungskraft vermittelte. Er hat ja danach das ganze Universum geschaffen. Als kleinen praktischen Tipp wollte ich gerne sagen, dass man sich konzentriert auf den Kreis, auf den man Einfluss nehmen hat und nicht sich beklagt über den größeren Kreis, der einen wohl in irgendeiner Weise betrifft, durch andere Personen, die da drin sind und so weiter, aber auf den man keinen Einfluss nehmen kann. Das sind im Großen und Ganzen die Dinge, über die wir gesprochen haben. Ja, Hare Krishna, habt ihr hierzu noch irgendwelche Fragen, die ihr stellen möchtet? Sonst werden wir uns der Hamburg und einer wichtigen Frage zuwenden. Wann gibt es Prasada? Ja, bitte. Du müsstest ein ganz klein wenig nochmal bitte.
Frage, die eine andere Glaubensrichtung betrifft.
Ja. Japanisch, ne?
Ja. Mhm. Wie siehst du diesen Glauben im Verhältnis? Ich bin sicher, du kennst ihn auch, zu eurem Glauben.
Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ist es die Mahikari-Richtung?
Mit Shirangai schon.
Ja, genau.
Mahayana-Buddhismus.
Ach so, Mahayana-Buddhismus.
Japanisch.
Ja. Es ist interessant, dass du diese Frage stellst.
Wir kennen diesen Buddhismus auch von den Gästen und sind bestimmt interessiert an
Ja, ja. Ich muss sagen, dass mir diese ganz spezifische Ausformung des Buddhismus nicht bekannt ist, aber natürlich weiß ich über den Mahayana-Buddhismus etwas. Ja, es ist interessant, dass du das fragst. Es wird in diesem Augenblick gerade von einem guten Freund von mir eine Doktorarbeit gemacht über das Thema, wie steht das Krishna-Bewusstsein grundsätzlich zu anderen Religionen, und er beschäftigt sich natürlich dabei auch um also mit dem Buddhismus, was ist unsere Beziehung zum Buddhismus, und er hat da mir jetzt also mehrere, hat das richtig erarbeitet, indem er alle Aussagen, die Srila Prabhupada über den Buddhismus gemacht hat, zusammengesammelt hat und analysiert hat mit einem bestimmten Muster, also und hat also herausgefunden, dass Srila Prabhupada sehr integrativ ist, und zwar auf eine Art und Weise, wie er zunächst einmal verblüfft war. Buddha wird von Srila Prabhupada, also meinem spirituellen Meister, und auch von den Vedas, die ja seine Autorität bilden, als eine Inkarnation von Krishna angesehen. Und zwar folgende, heißt das, eine Inkarnation oder ein Avatar immer dann kommt, wenn religiöse Prinzipien verfallen und verflachen. Und er hat zwei Funktionen. Das eine ist, dass er die religiösen Prinzipien wieder aufstellt, etabliert, sodass die menschliche Gesellschaft auch tatsächlich ihre Bestimmung erreichen kann, spirituelle Verwirklichung. Und die andere Aufgabe, die er wahrnimmt, ist, dass ein Avatar eben das sich Verbreiten von irreligiösen Prinzipien oder Strömungen unterbindet. So. Buddha wird nach der Sicht vom Krishna-Bewusstsein kommt zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Entwicklung der Menschheit tut durch seine wichtigen Lehren der Menschheit helfen. Es wird allerdings auch gesagt, und ich glaube, das ist wichtig, das hier zu sagen, dass diese Avatars in einer gewissen Art von Entwicklung stehen. Nach Buddha kommt ein Avatar, der sein Werk weiterträgt, nach der Sicht des Krishna-Bewusstseins, nämlich Chaitanya Mahaprabhu. Dieser Avatar ist nicht so bekannt im Westen wie Buddha, doch hat eine unglaublich wichtige Message sozusagen. Und diese Message ist, nachdem Buddha also die Erde so ein bisschen vorbereitet hat, den Acker vorbereitet hat, das Unkraut ein bisschen gejätet hat und spirituelles Leben so ein bisschen belebt hat, kommt jetzt Chaitanya Mahaprabhu mit der Message, einfach durch das Singen der heiligen Namen Gottes kann man eine Verbindung mit dem Höchsten erlangen. Und er sagt, dieser Vorgang ist für dieses Zeitalter am machtvollsten und am kräftigsten. Also wir sind da sehr integrativ, wenngleich ich sagen muss, dass diese spezifische Ausformung, da kann ich leider nichts zu sagen, weil sie mir nicht bekannt ist.
Kann ich dazu was sagen?
Ja.
Weil ich glaube, dass ich dazu was sagen kann.
Also andere religiöse Formen, kleine Wagen wären.
Nichiren Daishonin war ein Missionar im 14. Jahrhundert in Japan und sehr auch Nationen, er wollte die Nation, der Nation helfen.
Mhm.
Das heißt, es gab Korruption und schlimme Zustände.
Mhm.
Und er war wahrhaftig ein Heiliger und hat also immer betont, dass er also nicht der Buddha ist, der aus der historische Gautama Buddha, sondern dass er gekommen wäre, um eben halt zu reformieren.
Zu reformieren?
Ne?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und hat dann den diesen Kultus des Zweiten und 16. Ne? Dann dieses Chanten den Menschen gelehrt und gesagt, wie heißt es noch?
Namyoho
Renge Kyo.
Das ist dieses Chanting, dieses Mantra?
Und ja, auch hier Hare Krishna.
Ja,
chanten,
toll.
Dann würde man langsam halt zu Gott kommen und langsam auf ein Buddha-Bewusstsein bekommen. Das ist eigentlich die Geschichte.
Toll. Mhm. Danke, danke.
Und ich habe aber trotzdem noch meine Frage für uns hier so.
Ja, ja, bitte.
Du sprachst davon, dass wir also auf manchen Kreis, also auf den größeren Kreis sowieso keinen Einfluss nehmen können. Und dass wir uns beschränken sollen auf das Kleine. Das ist natürlich, das ist korrekt, das müssen wir auch. Wir müssen uns erstmal selbst kennenlernen, wir haben viel zu tun.
Mhm.
Aber denkst du nicht, dass man doch mal Einfluss nehmen kann? Denn wir machen ja im Grunde das, was der große Kreis, nämlich die Regierung und die indirekt auf uns einwirkt. Ich glaube schon, dass wir mit unseren Gebeten oder auch mit dem Chanten und mit bestimmten Wünschen, die wir für andere Menschen und für uns selbst natürlich auch haben, dass wir da viel mit
dass wir, ja, zweifellos, ich bin dir sehr dankbar, dass du das nochmal aufgreifst. Es ging mir darum, zu sagen, dass es wichtig ist, dass wir zunächst einmal in unserem Kreis sind und von da aus denn, wenn wir diesen Kreis haben, diesen Kreis langsam erweitern und erweitern und erweitern und tatsächlich zum großen Kreis werden. Aber wenn wir einfach nur dastehen und nicht bei uns selber sind, dann werden wir niemals unseren Wirkungskreis erweitern können. Es ging mir eigentlich um eine Sequenz, erstmal da und dann da. Ja, aber das muss beides da sein. Wir werden da oft gefragt, was ist denn zum Beispiel unsere Antwort auf die politischen Missstände und so weiter. Ziehen wir uns einfach zurück und lassen das. Nur wir haben schon eine Antwort davor. Und wir meinen sogar, dass es wichtig wäre, dass die Regierung von unparteilichen Brahmanas, also von neutralen Weisen, gelenkt wird. Wir haben da also eine individuelle Antwort für die Menschen der modernen Zeit und auch eine gesellschaftlich relevante. Wir sind für den Rat der Weisen, wenn wir um Politik gefragt werden. Das müssen neutrale Menschen sein. Die einfach nur tatsächlich das Wohl der Menschheit im Auge haben und nicht solche Parteienhähne sind, die dann nur in ihrem Parteienarsenal rumstolzieren. Ja.
Ja. Ich habe persönlich daran gedacht.
Was macht man jetzt? Ja,
ich habe daran gedacht, also. Persönlich finde es nicht gut, dass hier die Schienen entgleisen, wo die Bahnen umstürzen und so viele Millionen, das alles kostet, der ganze Zeitauflauf, benötigt wird. Und ich habe daran gedacht, dass das alles ein gutes Ende hat.
Das ist eine interessante Frage, die auch in unserer Bewegung auftritt, inwieweit wir uns an politischen an Demonstrationen beteiligen. Ich hatte jetzt gerade eine Anfrage gekriegt aus Serbien. Ihr wisst vielleicht, dass dort ein Knabe, so ein alter Knabe, da die Regierung führt.
Milosevic.
Ja, Milosevic, mit dem vorgeworfen wird, dass er die Ergebnisse der Wahlen bewusst vertuscht hat und eigentlich wäre die Opposition an der Regierung. Und es ist interessant, das ganze Land demonstriert und kommt natürlich auch zum Tempel. Demonstriert ihr mit? Nicht? Und worum es da gezielt ging, war, es ist so, dass die Regierung überhaupt nicht in den Regierungsmedien die Aktivitäten der Protestler erwähnt. Die haben genauso wie damals in Russland, so alles ist in bester Ordnung, es geht gut und das ganze Land steht Kopf und will also die Regierung stürzen. Und deswegen hat die Bevölkerung eine lustige Form der Demonstration gewählt. Jeden Abend um 7 Uhr, wenn die Abendnachrichten kommen, gehen alle Serben, also viele Serben, auf die Balkon mit so einem Topf und klettern auf den Topf herum, um also ihren Protest an der Lügenpropaganda des Radios zu bekunden, das ja nichts als ein Sprachrohr der Medien, der Regierung ist. Und die Anfrage ist jetzt, was sollen wir machen als Hare Krishna-Leute? Sollen wir auch jetzt mit Töpfen vor unseren Tempel ziehen und bang, bang, bang um 7 Uhr auf die Töpfe klötern oder klöttern. Das war also die Anfrage. Und ich wurde gefragt, Rohini Sutta war wieder irgendwo in der Welt, in Russland wohl und gerade nicht erreichbar und ich habe dann so mal gesagt, also ich kann nur meine Meinung sagen, habe ich gesagt. Es gab einmal, als mein spiritueller Meister noch auf der Erde war, eine andere Anfrage, wo Srila Prabhupada sagte, selbst wenn wir uns auf die Seite der Demonstranten stellen, die treten ein für ein Leben, was auch nicht mit dem Krishna-Bewusstsein oder mit dem spirituellen Leben konform ist. Wir müssen etwas ganz anderes machen. Und so haben wir dann uns entschieden, in Serbien, in dem wir mit allen gesprochen haben, schon an den Demonstrationen teilzunehmen, aber als Mönche, die den heiligen Namen Gottes singen und das als Lösung anbieten. Also noch eine ganz andere sozusagen Lösung als jetzt Pro und Contra. Ja, das war unsere Sache. Ja, gut.
Aber ich glaube, was ich sagen wollte, ist, ich meine, ich glaube auch nicht, dass die so den ganz richtigen Weg. Guck mal, ich habe meine Eltern zum Beispiel, die haben also gegen Atomkraftwerke demonstriert, damit sitzen, alles, das hat alles nichts gebracht. Und ich meine, ich merke ja, wenn ich auf dem richtigen Weg bin, dann bewegt sich etwas. Aber dann bewegt sich in Wirklichkeit auch nichts. Also sind sie auf dem richtigen Weg, können die auch nicht sein. Und wir sind natürlich in diesem Fall auch im Recht stehen. Im Recht sind, wenn sie natürlich darüber demonstrieren, dass die Wahl gefällt ist, aber bewegen irgendwo auch nichts, weil sie nicht am richtigen Ende der Schule anfassen.
Man kann aber nicht sagen, dass nichts erreicht wurde. Also auch mit den Atomkraftwerken jetzt.
So viel kann man nicht sagen.
Die ganzen Jahre. Ja. Ich glaube, es würde schon schlimmer aussehen, wenn es diese Gegenkräfte nicht gäbe.
Also, ja, aber ein spiritueller Mensch will einfach, das stimmt schon, das ist sicherlich gut, auch diese ökologischen. Diese ökologischen Sachen, die Veränderungen, die da sind, sind bestimmt auch positiv. Aber wir sollten sehen, als spirituelle Menschen haben wir eine Lösung anzubieten, die doch spirituelle Natur ist. Da ist es wichtig, dass wir uns darüber bewusst sind und die einfach mit da reinreichen. Ja?
Ich würde da immer, zum Beispiel war ich in St. Petersburg gewesen, gegeben. Und ich bin oft nur U-Bahn gefahren mit dem Bewusstsein, Licht und Harmonie und Motivation zu schicken.
Ja.
Und einfach die Energie verbreiten in der U-Bahn. Ich bin einfach nur gefahren. Nicht? Und das Bewusstsein hat sich dann durch die Energie verbreitet. So konnte ich auch was gehört.
Ich möchte dazu gerne etwas sagen. Ja, das ist ein guter Beitrag. Es ist sicherlich so, dass wir, wenn wir Menschen Gutes wünschen, dadurch eine gewisse Wirksamkeit haben. Ich möchte aber vor dem allergrößten Feind auf dem spirituellen Weg gerne warnen. Ich glaube nicht, dass du ihm begegnet bist, aber ich treffe sehr oft Leute auf meinen Reisen, die sagen, sie meditieren für den Weltfrieden und sagen dann, siehst du, und weil ich meditiert habe, ist jetzt das und das in der Welt geschehen. Das ist sehr oft eine Art von Vermessenheit, die eigentlich nur dazu erklären sind, dass sie ganz schön im falschen Ego sind. Das ist die einzige Erklärung. Und da muss man gleichzeitig berücksichtigen. Aber es ist sicherlich wichtig was du sagst, dass die Kraft der Gedanken, da gibt es ja schon Experimente drüber, sehr beträchtlich sind. Ja. Auch für einen selber. In Indien hat man einen Versuch gemacht, da hat eine Mutter hat sich gestritten mit ihrer Nachbarin und gleichzeitig ein Kind gesäugt und als sie sich zu Ende gestritten hatte, war das Kind tot an ihrer Brust.
Nein.
Nicht, weil sie so viel schädliche Giftstoffe ausgesendet hat, wahrscheinlich, also rein Adrenalin oder was, wie sich das jetzt heißt, diese Aggressionsgift, nicht? Das ist nicht gut. Also es ist schon gut, dass wir so ein bisschen lernen, unserem Herzen erstmal aufzuräumen und diese Gefühle zu finden. Ja, gut. Ich glaube, dass wir noch, dass wir hier vielleicht ein vorerstiges Ende, ein Ende zunächst einmal finden, um noch das ganze Programm unterzubringen. Ich müsste aber noch sehen, ob es überhaupt möglich ist. Wie lange geht das wohl hier, Dietrich?
Da müsste ich
nochmal
genau nachdenken.
Ja.
Eventuell
kommen wir auch. Das wäre sehr gut. Dann könnte ich noch diese Dia-Serie aufbauen und euch allen zeigen.
Ist das Prasadam jetzt soweit ausgeteilt? Gut. Dann lösen wir das jetzt auf. Wir machen eine kleine Pause. Essen, stehen, gehen und prasadieren. Und dann um vielleicht, ja, das werden wir dann noch bekannt geben, ob es tatsächlich noch möglich ist, die erst zu gehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute. Hare Krishna.